Ich sage das ja immer wieder. Wahnsinn, wie voll das ist. Aber heute, das ist wirklich nochmal eine krasse Steigerung im Vergleich zu den letzten Mal. Auch wenn letztes Mal schon viele, viele Leute mehr wieder da gewesen sind. In Freundschaften, da gibt es manchmal so einen Punkt, nachdem es nichts mehr so, wie es vorher gewesen ist. Kennt ihr das? Irgendwas ist passiert und seitdem ist nichts mehr so, wie es früher gewesen ist. Und man wird auch nie dorthin zurückkommen, das spürt man irgendwie. Was Großes ist passiert und hat alles durcheinander gebracht. So geht es jedenfalls gerade den Jüngern. Und es ist wirklich viel passiert. Jesus ist verhaftet worden. Sie sind abgehauen. Petrus besonders hat Jesus im Stich gelassen, dreimal gesagt, er würde ihn nicht kennen. Jesus ist gekreuzigt worden und gestorben. Eben hatten sie noch zusammen Abend gegessen, also zu Abend meine ich, und plötzlich war dann alles vorbei. Und 3 Tage später war Jesus verschwunden. Das Grab war leer. Und dann, ein paar Tage später, war Jesus plötzlich einfach wieder da gewesen. Die Jünger waren zusammen gewesen. Sie waren in einem Haus, sie hatten sich dort versteckt und sie hatten die Türen fest verschlossen. Sie hatten nämlich Angst, dass die römischen Behörden sie auch finden und auch umbringen würden. Karl-Heinz, magst du mich den Ton ganz bisschen leiser machen? Ich glaube, es rückkoppelt sonst. Danke, Aline. Ich kann einfach den Master ein kleines Stück zurückregeln, dann passt das, glaube ich. Danke. Jedenfalls waren sie in diesem Haus. Und da stand Jesus plötzlich einfach, kleines Stückchen lauter noch wieder. Ja, wir kriegen das schon hin. Test, Test. Genau. Ich glaube, das geht so, oder? So kann man mich halbwegs verstehen. Sehr schön. Also, genau. Jedenfalls, sie sind da in diesem Haus, haben sich da versteckt, haben die Türen fest verschlossen. Und plötzlich steht Jesus einfach mitten im Raum und er spricht mit ihnen. Und dann später trafen sie ihn noch einmal wieder. Dazu noch später mehr. Jedenfalls, das ist jetzt in den vergangenen Tagen passiert und sie sind immer noch mit den Nerven ganz schön am Ende. Sie sind hin und her gerissen zwischen Trauer und Freude, Aufregung, Angst und Hoffnung. Es ist so ein bisschen so eine Zwischenzeit, nichts Halbes und nichts Ganzes. Sie haben Unglaubliches erlebt. Aber was jetzt? Jesus, mit dem sie so lange zusammen unterwegs gewesen waren, von dem sie so viel gelernt hatten, er war tatsächlich irgendwie mehr als nur ein Mensch, mussten sie feststellen. Und er hatte sie losgeschickt bei dem ersten Treffen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch jetzt, hat er ihnen gesagt. Aber wie das genau werden sollte, wie das weitergehen sollte, das wussten sie nicht so recht. Also waren sie zurück nach Hause gegangen. Zurück zur Stadt Tiberias. Zurück zum See Genezareth. Da war ihre Heimat ganz im Norden von Israel. Und da sitzen sie jetzt. Und irgendwann hat Petrus die Schnauze voll. Er hat keine Lust mehr auf Warten und Herumsitzen und er muss einfach irgendwas machen. Und genau da, an diesem Punkt, setzt der Predigttext ein, in Johannes 21. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See von Tiberias und geschah so. Es waren dort beieinander Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 2 weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen: Ach, ihr Fischen. Sie antworteten: Warte, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten: Nein. Da sagte er ihnen: Werft das Netz an der rechten Bootsseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus. Und dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Petrus besonders liebte, sagte zu Petrus, der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Ja, genau, dann warf er sich ins Wasser. Ja. Die anderen Jünger folgten ihm im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Und Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und esst. Keiner der Jünger wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. So ein bisschen geht es hier noch weiter im Johannesevangelium, aber viel passiert da nicht mehr. Das ist hier das letzte Kapitel. Und danach, nachdem das Johannesevangelium zu Ende ist, da geht es dann erst so richtig los, wie wir es auch so ein bisschen in der Apostelgeschichte vorhin gehört haben. Die Jünger fangen an zu predigen und die erste Gemeinde entsteht. Und hier in diesem Text passiert etwas ganz Entscheidendes. Etwas, das diese Situation verändert, was diese Zwischenzeit beendet und was das all das erst möglich macht, was danach passiert. Zuerst einmal stecken in diesem Text selber ganz viele kleine spannende Details drin. Und ein paar von denen will ich euch einmal aufzeigen. Die Jünger, die fahren zum Fischen raus. Und die sieben Jünger, die da in diesem Boot zusammensitzen, das ist eine ganz, ganz spannende Konstellation. Mehr dazu gleich noch. Sie fahren raus bei Nacht, wie das eben üblich ist. Nachts kann man am besten Fische fangen. Und gleichzeitig, wenn man die dann nachts gefangen hat, dann kann man sie dann morgen direkt verkaufen. Aber die Jünger fangen nichts. Sie angeln die ganze Nacht und sie fangen nichts. Kommt euch das irgendwie so ein bisschen bekannt vor? Aus gutem Grund. Denn genauso fing es damals an, als sie Jesus kennengelernt hatten, auch an diesem See. Und dann am Morgen steht Jesus am Ufer. Und sie checken nicht, dass er das ist. Sogar als er sie anspricht. Meine Kinder. Das war so ein Kosename, den er immer benutzt hat regelmäßig. Und trotzdem merken sie es nicht. Und er fragt sie, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Das griechische Wort, was da steht, das bedeutet in etwa so, habt ihr mal so einen Happen, so einen Snack, so eine Kleinigkeit. Aber die Jünger haben halt nichts gefangen und sagen schlicht und einfach, nö. Klingt so ein bisschen norddeutsch, finde ich. Und Jesus sagt ihnen dann, dass sie die Netze nochmal auswerfen sollen. Genauso wie damals, ganz am Anfang. Und das Netz, das ist zum Reißen voll mit Fischen. Genauso wie damals. Nur dieses Mal ist es nicht Petrus, der das Entscheidende versteht. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, das schreibt Johannes immer, wenn er von sich selber redet. Also eben der Johannes, der diese Zeilen geschrieben hat, der das Johannesevangelium geschrieben hat und der damit im Boot sitzt. Jedenfalls, als Petrus das hört, dass es Jesus ist da an Land, gibt es für ihn kein Halten mehr. Um sich beim Fischen freier bewegen zu können, auch tendenziell, weil es da ja warm ist in Israel, hat er eben sein Gewand ausgezogen. Aber so halbnackt, wie er da im Boot sitzt, will er nicht vor Jesus stehen. Also wirft er sich sein Gewand über und schwimmt an Land. Lustigerweise kommen die anderen Jünger mit dem Boot schneller an als er. Und Jesus ist da an Land und hat schon ein Kohlenfeuer angezündet. Und auf diesem Kohlenfeuer braten ein paar Fische und es steht ein bisschen Brot dabei. Und er sagt den Jüngern, dass sie ein paar von diesen Fischen dazupacken sollen, die sie gerade gefangen haben. Und gerade in dem Moment, dann steigt Petrus aus dem Wasser. Vielleicht war er kein besonders schneller Schwimmer, ich weiß es nicht. Wenn der Wind richtig steht, kann so ein Boot ja doch auch relativ fix sein. Jedenfalls packt er dann mit seinen kräftigen Armen an und sie ziehen das Netz an Land. Und sie zählen die Fische. 153 sind es. Johannes arbeitet in seinem Evangelium grundsätzlich immer gerne mit Bildern und Zahlen und Symbolen. Aber für diese Zahl 153 gibt es tatsächlich keine wirklich überzeugende Auslegung, was damit gemeint sein könnte. Das Wahrscheinlichste ist eben, dass es schlicht und einfach 153 Fische waren, dass die Jünger sie gezählt haben und und dass das eben halt die historische Zahl ist. Und dann ruft Jesus ihnen zu, komm frühstücken. Und sie frühstücken. Gemeinsam essen, das ist was, das war Jesus immer ganz, ganz wichtig. Das zieht sich durch die Evangelien durch. Immer wieder isst er mit Menschen und das ist ein ganz wichtiger Teil der Gemeinschaft. Nach dem Frühstück, in den folgenden Versen, räumt Jesus noch die Sache mit Petrus aus. Ein ganz spannendes Detail am Rand. Damals, als Petrus Jesus dreimal verraten hat, als er gesagt hat, den Typen kenne ich nicht, da stand er an einem Kohlenfeuer. Und hier steht er wieder an einem Kohlenfeuer, als Jesus das mit ihm klärt. So ein ganz wichtiger Grundsatz ist, immer wenn man in der Bibel irgendwas über Jesus lernen will, dann kommt man um die Jünger nicht drum rum. Die Jünger, die waren von Anfang an dabei und sie waren auch der Anfang der Gemeinde. Und genauso ist das eben auch heute. Wenn man was über Jesus lernen will, dann kommt man an der Gemeinde nicht vorbei. Und aus dem, was wir hier gehört haben, kann man drei ganz spannende Dinge über die Jünger lernen und damit auch über uns als Gemeinde. Punkt 1, eine bunte Vielfalt. Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, diese sieben Jünger, die da im Boot sitzen, das ist eine ganz, ganz spannende Konstellation. Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael, die Söhne des Zebedäus, also das sind Jakobus und Johannes, und zwei weitere Jünger, die nicht namentlich genannt werden. Petrus. Petrus, er ist ein Macher, ein Mann der Taten, ein Pragmatiker. Ungestüm, ungeduldig, aber mit Schwung. Einer, der vorangeht, ein Anführer. Ein Mann mit Charisma, der andere begeistert und mitzieht. Rumsitzen und abwarten, das ist so gar nicht seins. Lieber losgehen und was machen. Dann wiederum Johannes. Johannes ist das komplette Gegenteil zu Petrus. Von Johannes lesen wir, dass er beim Abendmahl an Jesu Brust lag, dass er sich an seine Schulter gelehnt hatte. Johannes ist ein Denker. Er ist sentimentaler, er fühlt tiefer und er denkt über die Geheimnisse des Universums nach. Das kann man im Johannesevangelium immer wieder abspüren. Und er schreibt so tiefe philosophische Sätze wie: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ganz am Anfang. Jünger Nummer 3, Thomas. Thomas ist vor allem bekannt geworden als Thomas der Ungläubige oder Thomas der Zweifler. Als Jesus ihnen das erste Mal nach der Auferstehung begegnet war, in diesem verschlossenen Haus, da war Thomas leider eben nicht dabei. Und als die Jünger ihm dann erzählt hatten, was da passiert ist, da hat er gesagt: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Ich will sie mit meinen Fingern befühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. Thomas, er ist ein Rationalist, ein kritischer Geist. Auch ein Denker wie Johannes, aber kein Träumer. Er steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen. Und zu guter Letzt Nathanael. Von Nathanael wissen wir sonst in der Bibel nur, wie es damals anfing. Als die ersten Jünger Jesus kennengelernt hatten, da am See auch, da kommt einer von ihnen, Philippus, zu Nathanael. Und er erzählt ihm ganz begeistert von Jesus. Und Nathanael sagt nur: Was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Aber er kommt mit. Und als Jesus ihn dann kommen sieht, dann sagt Jesus über ihn: Das ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Und Nathanael fragt ihn: Woher kennst du mich? Und Jesus sagt: Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Also als er da gesessen oder gelegen hat. Und Nathanael ist hin und weg. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, sagt er. Und er will Jesus sofort nachfolgen. Und Jesus bremst ihn erstmal ein bisschen. Nur weil ich dir das gesagt habe, bist du schon dabei? Du kennst mich doch noch gar nicht, sagt er so sinngemäß. Nathanael, das ist jemand, der von geistlichen Dingen sehr leicht zu beeindrucken ist. Ein sehr spiritueller Mensch. Negativ könnte man sagen, er ist leichtgläubig. Positiv ausgedrückt kann man aber sagen, er ist jemand, der eine Ader für spirituelle Dinge hat, der sich da voll und ganz reingeben kann, der vertrauen und sich fallen lassen kann. Er ist das komplette Gegenteil von Thomas, dem Zweifler, dem Rationalisten. Thomas hätte ihm wahrscheinlich gesagt, aber du kannst doch nicht einfach diesem Typen hinterherrennen, lern ihn doch erstmal richtig kennen, stell ihm Fragen, finde heraus, wer das ist und was er so sagt und was er so will. Und Nathanael hätte wahrscheinlich geantwortet, oh Mensch Thomas, nun komm doch mal ein bisschen aus dir raus, Mann. Ich habe da so ein richtig, richtig gutes Gefühl. Lass dich doch mal drauf ein, statt immer erst alles bis ins Letzte verstehen und durchdenken zu müssen. Und allein diese vier von den Jüngern, die da unter diesen sieben im Boot sitzen, die sind schon ganz grundverschieden. Ein Macher, ein sentimentaler Denker, ein Rationalist und ein tief spiritueller Mensch. Und diese Typen wären normalerweise vermutlich auch nicht unbedingt Freunde geworden. Es ist außergewöhnlich, dass sie nun zusammen hier in diesem Boot sitzen. Aber Jesus hat sie eben zusammengebracht. Und er hat sich dabei was gedacht. Und wie gesagt, in Jesu ganzer Geschichte sind diese Typen nicht wegzudenken. Die gehören ganz fest dazu. Und genauso ist das eben auch mit uns als Gemeinde. Schaut euch mal kurz um, wenn ihr so alles umsah sitzt. Guckt euch mal einfach ein bisschen nach links und nach rechts und hinter euch. Oh. Ja, ganz ernst, guckt einfach ein bisschen links, nach rechts, wer so alles da ist, wen es so alles gibt hier in der Gemeinde. Wir alle sind Gemeinde. Und auch wir sind eine sehr bunte Mischung. Junge Leute, alte Leute, welche dazwischen, Gemeinschaftsurgestein und Zugewanderte, so wie ich zum Beispiel. Und auch ihr Pfadfinder. Ihr seid die Jugendarbeit von der Gemeinde und ihr gehört ganz fest dazu. Und ich finde es großartig, dass wir als Gemeinde so ein bunter und verschiedener Haufen sind. Auch inhaltlich. Auch bei uns gibt es Macher, Denker, Rationalisten, spirituelle Menschen und eben, was es sonst noch so alles gibt daneben. Und genau so wie bei den Jüngern hätten wir uns vermutlich alle hier jetzt ohne Jesus nicht kennengelernt. Und ich weiß, dass er sich auch bei jedem Einzelnen hier was dabei gedacht hat, dass wir hier sind. Zweitens, Freundschaft mit Jesus. Ich habe am Anfang ja davon gesprochen, dass es manchmal in Freundschaften so einen Punkt gibt, nach dem alles anders ist. Nicht mehr so wie früher. Und so ging es eben auch den Jüngern, wie gesagt. Sie haben gesehen, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist, dass er von den Toten auferstanden ist. Und was heißt das denn jetzt für sie? Was bedeutet das für all die ganzen gemeinsamen Jahre, die hinter ihnen liegen? Was bedeutet das für ihre Freundschaft? Als es ernst wurde und Jesus von den Römern verhaftet wurde, da waren sie alle abgehauen. Und wie gesagt, Petrus geht diese Nacht noch ganz besonders nach. Aber Jesus trägt ihnen das nicht nach. Und anders als in dieser Nacht, als Petrus am Morgen Jesus am Ufer stehen sieht, da rennt er nicht weg, sondern er rennt zu ihm hin. Trotz all seiner Schuldgefühle, die er noch mit sich rumträgt, hält ihn nichts im Boot, als er Jesus sieht. Er springt ins Wasser und schwimmt zu Jesus. Und Jesus klärt die Angelegenheit mit ihm, nach dem Frühstück. Petrus, der wollte immer unbedingt ganz, ganz vorne mit dabei sein. Er hat große Versprechen gemacht und dann doch gekniffen, als es ernst wurde. Er hat behauptet, Jesus mehr zu lieben als all die anderen Jünger und ihn auf keinen Fall im Stich zu lassen. Dreimal wurde er gefragt, ob er Jesus kennt und dreimal hat er gesagt, nö, den Typen kenne ich nicht. Und dreimal fragt Jesus ihn nun, Petrus, hast du mich lieb? Und dreimal bejaht Petrus das. Und Jesus gibt ihm einen Auftrag. Du liebst mich, dann weide meine Lämmer, sagt er. Die Lämmer, das sind die Kleinen, die Schwachen, die Schutzbedürftigen, die Uncoolen. Menschen, die Schutz und Hilfe brauchen. Und Petrus begreift endlich, worauf es ankommt, dass es nicht um ihn geht. Und vor allem, er sieht, dass Jesus ihm nicht böse ist deswegen, dass er versagt hat. Jesus zeigt ihm, du hast mich in meiner dunkelsten Stunde verlassen. Ich werde dich niemals verlassen. Du hast mich in meiner dunkelsten Stunde verlassen. Ich werde dich niemals verlassen. Jesus zeigt ihm, was es heißt, ein wahrer Freund, ein echter Freund zu sein. Und auch die anderen Jünger, die erleben das. Jesus steht am Ufer, als sie ankommen. Er ist zwar nicht mehr mit im Boot wie früher, aber er zeigt ihnen, ich sehe euch, ich höre euch und ich weiß, was ihr braucht. Ich weiß, wie es euch geht und ich rufe euch meinen Auftrag zu. Werft die Netze aus und ich helfe euch. Deswegen, drittens, ein gemeinsamer Auftrag. Jesus schickt die Jünger los, beziehungsweise er hat sie ja schon losgeschickt. Sie sollen den Menschen von ihm erzählen. Und sie sollen echte Freunde für diese Menschen sein. Genauso, wie er ein echter Freund für sie ist. Und so kommt es dann ja auch. Wir haben es vorhin schon in der Lesung gehört gehabt, aus der Apostelgeschichte. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Sie teilten, was sie besaßen, und sie aßen zusammen. Genauso, wie wir das auch gleich tun werden. An diesem Morgen, als Jesus mit den Jüngern frühstückt, da merken sie, sie sehen ihn jetzt zwar mit anderen Augen. Es ist anders als vorher. Er ist nicht mehr nur dieser beeindruckende Typ, sondern wirklich der Sohn Gottes. Aber er ist immer noch ihr Freund. Sie essen zusammen, so wie sie es schon so unzählige Male vorher zusammengetan haben. Und es ist zwar irgendwie anders, aber das, worauf es ankommt, das ist immer noch so. Das ist immer noch so geblieben. Ihre letzte gemeinsame Mahlzeit vorher, das war das Abendmahl in Jerusalem vor der Kreuzigung. Und nun, mit dem Frühstück, bricht ein neuer Tag und eine neue Zeit für sie an. Diese drei Dinge, die haben wir mit den Jüngern gemeinsam. Und sie sind das, was uns als Gemeinde im Kern ausmacht. Wir sind eine bunte Vielfalt. Jesus ist unser Freund und wir haben einen gemeinsamen Auftrag, Menschen von Jesus zu erzählen und uns untereinander und diesen Menschen wahre Freunde, echte Freunde sein. Echte Freundschaft, die hängt nicht davon ab, ob die anderen mich gut aussehen lassen. Echte Freunde helfen einander und lassen sich nicht gegenseitig im Stich. Genau so, wie Jesus uns nie im Stich lassen wird. Ein letzter Gedanke zum Abschluss. Unser Auftrag, der ist manchmal nicht einfach. Und ohne Jesus geht da gar nichts. Wenn wir uns aufmachen und Menschen von Jesus erzählen, dann passiert manchmal einfach erstmal nichts. Dann geht es uns so wie den Jüngern, die sich die ganze Nacht abgerackert haben und trotzdem am Morgen mit leeren Netzen nach Hause fahren müssen. Und dann kommt es darauf an, auf Jesus zu hören, wo wir die Netze auswerfen sollen. Und genau so, wie die Jünger das erlebt haben, werden wir auch erleben, dass er uns versorgt. Dass er Brot und Fisch schon auf dem Grill hat, wenn wir zu ihm kommen. Dass er das Frühstück schon vorbereitet hat. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass er in unserem Auftrag den entscheidenden Unterschied macht. Ohne ihn fangen wir nichts. Und mit ihm geschehen dort Wunder, wo wir uns das niemals vorstellen könnten. Er ist es eben, der die Herzen verändert und der Menschen begegnet. Und genau so, wie er die Jünger aufforderte, ihre Fische mit zum Feuer zu bringen, fordert er uns auch auf, dass wir zu dem Auftrag auch unseren Teil dazu beitragen. Amen.